Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu der neuen Folge von Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Heute mit einem Gespräch zwischen Valentina Kerst und Fedor Hose, die gemeinsam das Buch Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern, geschrieben haben, das soeben erschienen ist. Valentina Kerst ist Betriebswirtin und Unternehmerin. Sie wurde als eine von 101 digitalen Köpfen NRW ausgezeichnet. Von 2018 bis 2021 war sie Staatssekretärin für Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderung, Tourismus und digitale Gesellschaft im Thüringer Ministerium. Fedor Hose ist Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz und arbeitet als Chief Digital Officer des Landes Rheinland-Pfalz aktiv an der Digitalisierung Deutschlands mit. Im Gespräch geht es um die Gefahren, die inzwischen durch die mangelnde Digitalisierung und die Versäumnisse der Politik in diesem Bereich in Deutschland entstanden sind. Die beiden nennen aber auch erfolgreiche Beispiele der Digitalisierung und zeigen, warum digitale Resilienz auch Demokratiesicherung bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo lieber Fedor, das ist ja der perfekte Zeitpunkt, miteinander diesen Podcast aufzunehmen. Wir haben ja in den letzten Wochen erlebt in NRW, dass es das Datendebakel gab, das sogenannte. Da ging es darum, dass die Abi-Prüfungen an einem Vormittag geschrieben werden sollten und man dann plötzlich festgestellt hat in den Schulen, dass diese Abi-Prüfungen gar nicht heruntergeladen werden konnten. Und das Ganze war nicht nur ein kurzzeitiger Fehler, sondern es führte tatsächlich dazu, dass die Abiturprüfungen erst mit Tagen Verspätung geschrieben werden konnten. Und ich glaube, das ist für unser Buch hier, Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster in Deutschland verhindern, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, was auch viele Menschen verstehen, nämlich dass die Digitalisierung uns alle betrifft, dass die Digitalisierung auch jeden dann direkt treffen kann. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du jetzt so Schüler gewesen wärst, Schülerin an dem Vormittag, wie hättest du dich gefühlt, wenn dein Lehrer in die Klasse kommt und sagt, sorry Leute, die Klassenarbeiten oder die Abi-Klausuren konnten wir nicht runterladen, wir schreiben heute nicht. Was wäre dein erster Reflex dazu gewesen?
Ja, hi Valentina, schön, dass wir drüber sprechen. Und ich habe in der Tat mich, als ich das gelesen habe, sehr stark und sofort zurückerinnert an meine Angstsituationen vor dem Abitur. Die hatten aber irgendwie eher was mit mangelndem Wissen zu tun und nicht mit der Sorge, ob die Klausur dann am Ende ausgeteilt ist. Aber es zeigt ja, das Beispiel zeigt, glaube ich, in der Tat, dass wir erstens mit dem Bild, was wir uns ja aus der Energiepolitik eigentlich geklaut haben, dem Blackout, dass wir da, glaube ich, schon relativ nah dran sind an dem, was wir in Deutschland immer mal wieder erleben, wenn Digitalisierung umgesetzt werden soll, nämlich dass es dann doch nicht funktioniert und wir vielleicht am Ende auch keine Struktur haben, die uns da so eine Rückfalloption gibt. Also von daher ist das Bild oder das Beispiel leider wie gemacht für uns. Und ich habe in der Tat gedacht, ich hätte als Schüler wahrscheinlich am Ende die große Krise bekommen und hätte mir gedacht, jetzt muss ich noch mal ein paar Tage warten, eine Woche warten, die ganzen organisatorischen Schritte, die die Lehrerinnen und Lehrer da einmal noch machen müssen, kommen ja noch dazu. Das heißt also, die Anspannung, die Nervosität des kleinen Schülers wären dann nicht, wären echt noch potenziert gewesen. Da hätte ich nicht tauschen wollen mit keinem der betroffenen Schülerinnen und Schüler.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gab auch im Rückblick auch einen interessanten Kommentar, der da sagte, das ist auch gerade die Generation, die Abiturprüfung geschrieben hat, die just auch in die Corona-Krise reingerutscht ist, so in der 10., 11. Klasse, 9., 10., so in dem Rahmen. Und diese Person, ich meine, es wäre auch jemand von der Lehrervertretung gewesen, der sagte, dass auch das Vertrauen der Schülerinnen eigentlich auch in das System dahingehend ja zerrüttet sei. Also man war bei der Corona-Krise plötzlich erschüttert, dass das mit dem Homeschooling nicht so richtig geklappt hat oder man eben halt schwerfällig reinkommen musste und dann eben halt diese Abiturprüfung, was das wohl mit Menschen macht, die gerade Anfang 20 sind, dass die zweimal so ertappt worden sind. Das fand ich auch einen sehr interessanten Bereich, auch nochmal zu zeigen, dass Digitalisierung oder auch so ein Fall, dass man etwas nicht runterladen kann, eigentlich nicht nur witzig ist oder amüsant oder so ein schöner Karlauer, den man sich mal erzählt, sondern dass er ja eigentlich auch dazu führt, dass, so wie wir es ja auch versuchen, auch nochmal aufzuschreiben, dieses Vertrauen, das Digitalisierung, Vertrauen auch in den Staat und auch in die Funktionsfähigkeit eigentlich elementar wichtig ist und dass solche Fehler, dass ja das tatsächlich auch die Probleme machen und die Leute dann auch konkret sagen, ja, wenn das nicht funktioniert, was soll denn an anderer Stelle funktionieren? Oder bin ich dazu skeptisch?
Nee, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass natürlich gerade diejenigen, die jetzt schreiben oder geschrieben haben, dass sie erlebt haben, was wir an Herausforderungen noch haben. Ne? Dass natürlich auf der einen Seite dann sehr schnell irgendwelche Plattformen aus dem Boden gestampft werden mussten, die wir am besten schon gehabt hätten. Und gleichzeitig aber natürlich auch der Punkt ist, dass der Wohnort auf einmal relevant ist, weil die Frage, wo ist denn eigentlich meine Infrastruktur, wie ausgebaut und sind andere Familienmitglieder parallel noch auch noch in Videokonferenzen oder so. Was macht das mit der Versorgung im Haushalt? Das sind schon Fragen, die eigentlich sehr doll zeigen, wie wichtig Digitalisierung eigentlich geworden ist und wie sie auch wichtig ist und wie sie quasi unser ganzes Leben durchdringt. Und dann immer dann, wenn quasi staatliche Institutionen mit ins Spiel kommen, ist das manchmal wie so eine Zeitreise. Und das ist etwas, woran ich gerne auch natürlich arbeite, du auch, ne? Dass wir aus dieser Zeitreise zurückkommen. Wir machen alles im Privaten, alles mit dem Smartphone und alles irgendwie natürlich mit digitalen Anwendungen und sind dann im Bereich der Abitursprüfung auf PDFs angewiesen. Und beim Deutschland-Ticket müssen wir gucken, ob wir irgendwie das Ticket ausgedruckt bekommen. Und bei den ganz vielen digitalen Leistungen, die jetzt irgendwie zur Verfügung gestellt werden sollen, damit der gar nicht zum Bürgeramt auch nicht mehr sein muss, sondern man irgendwie entsprechend das alles digital machen kann, merkt man auch, was erstmal alles noch nicht da ist, ne? Und ja, was vielleicht auch echt so eine andere Perspektive auf, wie kommuniziere ich eigentlich mit dem Staat im Vergleich zu, wie kommunizieren wir eigentlich, wir beide zum Beispiel, ne? Oder wie kommunizieren wir mit Versicherungen, mit im privaten Bereich,
Krankenkassen,
überall eigentlich, ja, überall, ne? Überall ist es digital und wir sind, wir krebsen da auch ein bisschen hinterher oder schreiben das bisschen, wir krebsen hinterher und müssen irgendwie gucken, dass wir nicht in diesen, nehmen noch mal das Bild aus unserem Buch, ne, in diesen Blackout reinrutschen.
Ja, apropos Blackout, auch nochmal bei der Bahn mit dem 49-Euro-Ticket. Ich war total überrascht, dass es hieß, dass dann auch der Server überlastet war. Man könnte ja auch nochmal sagen, auch hier ein technischer Blackout. Ja, also wenn die Leute da was machen wollen. Und trotzdem sieht man ja auch, dass die Menschen, ich meine, sie müssen ja auch mit dem Staat kommunizieren, wenn sie etwas haben wollen oder etwas einreichen müssen. Grundsteuer hatten wir auch nochmal als Thema. Dass auch, glaube ich, auch viele ja auch den Willen haben, etwas zu machen, auch wie gesagt, irgendwie Daten einzugeben oder ein Ticket zu kaufen, ein 49-Euro-Ticket, weil der Staat oder die Deutsche Bahn jetzt in dem Fall das mitverkauft. Und wir ja einfach nur, du und ich, so auch dieses Interesse verfolgen, weil wir auch immer gefragt werden, warum schreibt ihr dieses Buch, dass wir einfach daran glauben, dass Digitalisierung es ja möglich machen kann, dass viele Sachen super funktionieren, dass ja ein System angeboten wird, ein Deutschland-Ticket, ein wie auch immer neu geartetes System oder was auch immer man da irgendwie nutzen soll. Und dass es auch mit der Digitalisierung einen Vorteil geben kann, dass es schnell funktionieren kann, dass es im Zweifel irgendwie von jeder Stelle aus funktionieren kann. Und wir beide haben ja auch, wenn wir pessimistisch manchmal so hineinblicken, aber ja trotzdem den positiven Aspekt, dass wir glauben, dass es funktionieren kann und dass wir auch daran glauben, dass auch Deutschland den Weg in die Digitalisierung finden kann, wenn es die Weichen gestellt werden.
Ja, ich finde ja auch, dass es an vielen Stellen einfach auch Leute trifft, die ja genau die gleiche Einstellung haben wie wir, ne? Und die Lust haben daran, Deutschland digital aufzustellen. Wenn ich in Verwaltungen blicke, in die ganzen engagierten Leute, die mit uns zusammen Verwaltungsdigitalisierung jetzt auch vorantreiben, dann siehst du ja, da sind viele Menschen an einem Thema und scheitern manchmal an gesetzlichen Hürden, die wir aus dem Weg räumen müssen oder aber auch an technischen Strukturen, die wir, glaube ich, alle zusammen erstmal noch so auch einüben müssen, dass es wichtig ist. Du hast die Serverüberlastung genannt. Das kann man natürlich bei fast allem irgendwie sehen, wenn eine neue digitale Leistung an den Start geht und die irgendwie groß promotet ist, dann ist am Anfang erstmal immer so, dass irgendwas überlastet ist und so, da muss man vielleicht mit umgehen, ja, aber wir müssen an vielen Stellen schauen, dass wir da rauskommen, ne, und sagen, okay, natürlich ist klar, wir haben jetzt einen Lerneffekt, ne, wir wissen, Corona-Warn-App und so weiter, wir wissen, dass es am Anfang, oder die Anmeldung fürs Impfen, ne, wir wissen, dass es am Anfang irgendwie noch einen großen Run gibt, dann lasst uns doch da auch mal gucken, dass wir da entsprechend infrastrukturell uns aufstellen. Das sind ja so Lerneffekte, von denen wir beide, glaube ich, immer hoffen, dass sie eintreten und wir jetzt aber an einem Punkt sind, wo wir merken, da müssen wir, glaube ich, was tun dafür, dass die auch eintreten. Ne? Ja. Und dass wir diese Leute, die überall engagiert an der Digitalisierung arbeiten, dass wir die auch gut repräsentieren und auch eine Aufbruchstimmung auch in andere Bereiche der Verwaltung dann tragen.
Ja, absolut. Wobei ich mir noch wünschen würde, so vielleicht in den nächsten 2 Jahren, dass es nicht mehr als Erfolgsgarant gilt, also die Meldung, der Server ist überlastet, großer Erfolg. Also ja. Ich würde mir eher wünschen, das heißt, am ersten Tag bereits 6 Millionen Tickets verkauft, ohne Probleme. Das wäre so eher der Punkt.
Ja, ist ein gutes Teambild.
Ja, das ist so, ne? Momentan denke ich immer so, ach, alle finden es super, wenn der Server es nicht mehr geschafft hat, dann war man erstmal erfolgreich. Bei einigen wissen wir, dass sie tatsächlich den Server so weit runterdrehen oder zumindest die Kapazität so weit runterdrehen, dass eben halt die Überlastung tatsächlich bedeutet, hey, hier ist so viel Nachfrage, das muss ein total tolles Produkt sein. Aber vielleicht wird das in 2 Jahren ja auch anders sein. Und dann haben wir auch den positiven Effekt, dass die Leute das alles sofort nutzen können. Aber klar, ich denke auch, dass in vielerlei Hinsicht, und da wurde ich jetzt auch im Rahmen der Gespräche, die wir ja auch hatten, mit anderen Personen immer wieder gefragt, warum funktioniert Digitalisierung in Deutschland eigentlich noch nicht so, wie wir das wollen? Und eine meiner Antworten war, kannst du mal schauen, was auch deine Punkte sind, aber dieser Punkt auch Mut zu haben zu Veränderung und auch die ja, Menschen hinter sich zu scharren und zu sagen und zu begeistern. Scharren ist so ein negativer Begriff, aber die Leute zu begeistern, das ist, glaube ich, noch so ein Punkt oder so ein Aspekt, der mir tatsächlich immer noch wichtig ist. Weil wir haben ja auch gemerkt, Digitalisierung ist so ein Begriff, der nicht fassbar ist. Also was bedeutet der eigentlich? Du kannst ihn nicht greifen, ja, und das stimmt auch tatsächlich. Und viele haben dann vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht oder holprige Erfahrungen, müssen ja nicht nur ganz negative, aber holprige Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass dieser Mut zu sagen, dass man bestimmte Weichen anders stellt, also Gesetze verändert oder noch mehr Personen am Ende des Tages vielleicht auch für diese Themen auch abstellt oder mehr Leute einstellt, dass diese Themen einfach auch Relevanz bekommen. Das finde ich immer noch so einen wichtigen Aspekt, der manchmal hinten runterfällt, neben der Sache, dass man irgendwie Hardware anschaffen muss. Was wäre aus deiner Sicht vielleicht noch etwas, wo du sagst, also neben Mut, wir haben ja auch noch was sonst im Buch, aber was würde dir so einfallen, wenn du gefragt wirst?
Ich würde also total bei dir anknüpfen, würde sagen, natürlich braucht es den Mut derjenigen, die sich übrigens mit dem Thema dann am Ende nur so gerade am Rand beschäftigen, ne? Weil diejenigen, die an Verwaltungsprozessen arbeiten, die aber auch für digitale Infrastruktur stehen und gucken, dass wir da Ausbau vorankommen, glaube, da gibt es ein große Meinungsgleichheit im positiven Sinne, auch über politische Grenzen hinweg, ne? Das heißt, da ist eigentlich auch der Mut und auch das Grundverständnis von dem, was getan werden muss, schon sehr, sehr weit verbreitet und auch sehr in die gleiche Richtung gehen. Natürlich sind da immer ein oder andere Nuancen, aber ich glaube, dass man sich sehr stark auf eine gemeinsame Agenda einigen kann. Jedenfalls auch meine Erlebnisse, wenn wir da im politischen Rahmen ja genauso wie wenn wir auf Tagungen oder so gemeinsam unterwegs sind, dann kriegen wir das ja auch immer so gespiegelt. Ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass wir uns mit Strukturen beschäftigen. Das ist das, was du gemeint hast, ne? Müssen wir mal Gesetze nochmal genau angucken. Wir müssen aber auch das, was du gesagt hast, nochmal stärker fokussieren. Strukturen sind für mich auch, welche Qualifizierungen habe ich denn in den Verwaltungen, ne? Wie fasse ich Digitalisierung auf? Da bin ich absolut bei dir, dass es quasi ein nicht fassbarer Begriff ist, ein bisschen überspitzt. Irgendwie Digitalisierung ist am Ende immer irgendwas mit Blockchain oder so. Irgendwas, ja, genau. Was irgendwie ganz weit vorne ist und modern ist und so. Und am Ende ist Digitalisierung aus meiner Sicht vor allen Dingen ein Organisationsproblem. Ja, nämlich zu schauen, wie verändere ich überhaupt meine Art des Arbeitens und wie verändere ich meine Arbeit auf den Verwaltungen. Und für mich ist immer der beste digitale Prozess eigentlich der, der am Ende gar nicht digital abgebildet ist, sondern von dem man danach merkt, den brauche ich gar nicht. Das sind die besten
Prozesse. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist so. Und bringt mich so ein bisschen an den Punkt, eigentlich auch weg von den Sonntagsreden. Also ne, hin zu dem Machen, was du jetzt auch sehr konkret, also im alltäglichen Leben wahrscheinlich die große Veränderung. Als nur zu sagen, ja, wir müssen mal. Genau, in Reden halt darüber sprechen, was getan werden sollte. Das wirkt tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen inflationär. In den Sonntagsreden auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das kleine Machen im Alltäglichen viel intensiver und viel, ja, eben halt auch konkreter als das, was man so groß propagiert mit den wunderbaren Begrifflichkeiten wie KI und so weiter, die natürlich nicht fehlen dürfen, aber am Ende des Tages noch nicht, glaube ich, unseren Alltag so eingenommen haben.
Nee, aber und trotzdem braucht es am Ende doch unser Buch, weil wir natürlich drüber schreiben müssen, was man macht. Ne? Und ich glaube aber, dass uns beide auch ausmacht, dass wir ja nicht nur reden, sondern dass wir auch tun. Ja, und dass wir das genau kombinieren und sagen, okay, wir gestalten ja gerade oder versuchen natürlich mit diesen ganz vielen Kräften, die an der Digitalisierung arbeiten, da voranzukommen und haben uns dann aber gesagt, okay, wir brauchen aber natürlich auch so nochmal einen kleinen Weckruf, ne, oder einen großen Weckruf, zu hoffen, das mit unserem Buch dann auch auf den Weg zu bringen, dass wir sagen, ja, es gibt an ganz vielen Stellen ganz tolle Menschen, die auch ganz viele tolle Produkte im Angebot haben. Und wir müssen gucken, dass wir das, was im Kleinen, wie du es gesagt hast, im Kleinen vorhanden ist, dass das eben auch mal ins große Ganze einrückt und dass wir dann Deutschland in den Rankings, die es immer so gibt, nicht nur ganz hinten sehen oder vielleicht auch mal im Mittelfeld und uns dann freuen, sondern dass wir sagen, ja, wir Challenge accepted, ja, wir nehmen das jetzt mal an und wir versuchen da gemeinsam diesen Schwenk auch hinzubekommen und zu sagen, okay, wir gehen mit der Digitalisierung mal ein bisschen offensiver, ne? Ja. Und nicht immer nur wüsste, hätte, könnte, sondern war. Ja, ja. Das ist echt wichtig.
Mir ist jetzt nochmal der Begriff Blackout, weil wir ihn ja auch so verwendet haben, nochmal in den Sinn gekommen. Und wenn ich mir auch nochmal unser Inhaltsverzeichnis angucke, kommt das ja auch des Öfteren vor. Und da gab es auch, hatte ich auch ein Gespräch jetzt im Vorfeld, der sagte, ja, aber das ist ja alles zu viel mit dem Blackout. Das ist ja alles überkandidelt. Also ist ja noch nicht passiert, dass irgendwie das Internet weg ist. Und durchaus stimmt es ja. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir in der Corona-Krise, also vor Corona-Krise, immer wieder gesagt haben, wir bräuchten ja mehr Homeoffice beispielsweise, um die Menschen zum Teil auch von den Straßen zu bringen, die im normalen Office arbeiten, jetzt nicht irgendwie am Menschen, sondern normale Bürotätigkeiten, die man zu Hause machen könnte. Naja, und viele Argumente ja mehr, warum Homeoffice vielleicht auch ganz sinnvoll sein könnte für einige wenige Tage. Und das große Argument war immer, das funktioniert nicht. Wenn wir alle ins Homeoffice schicken, dann spricht das Netz zusammen. Und wenn wir uns dann nochmal zurückbesinnen vor 3 Jahren, jetzt am Ende des Tages, wo wir, ja, jetzt haben wir ja schon etwas gelernt und nämlich, dass in wenigen Tagen viele Leute plötzlich ihren Arbeitsplatz switchen konnten, das Netz stabil geblieben ist und es auch keinen Blackout gab. Und da finde ich, da gab es auch ein großes Vertrauen plötzlich auch in die Digitalisierung, dass es funktionieren kann. Und das große Funktionieren war dann auch plötzlich, es geht. Ja, jetzt müssen wir uns nochmal alle zurechtfinden. Wo ist der Zoom-Knopf hier und Lautsprecher stummschalten und so weiter. Das fand ich sehr beeindruckend, dass da dieser Blackout nicht stattgefunden hat. Und das andere, was ich auch sehr spannend fand, wo auch kein Blackout stattgefunden hat, was auch in gewisser Weise mit Digitalisierung zu tun gehabt hatte, war damals noch die Auszahlung der Corona-Hilfen für die Wirtschaftsunternehmen, wo in wenigen Tagen auch das Geld auch bei den jeweiligen bedürftigen Unternehmen auf dem Konto war und viele plötzlich gesagt haben, wow, ich habe ja Vertrauen in den Staat zurückgewonnen. Ich habe gesehen, ich habe etwas beantragt. Das wurde natürlich etwas weniger geprüft, als es vielleicht normalerweise der Fall war. Aber wir haben gesehen, dass viele den Fall haben, dass sie Hilfe benötigen. Und das fand ich sehr spannend, also dass Blackout nicht immer eintreten muss, sondern aber eine kritische Situation, wenn sie mit Digitalisierung aber gelöst werden kann, sehr, sehr viel Vertrauen zurückgewinnen kann. Und das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde in dem ganzen Weg, zu sagen, die meisten ahnen vielleicht, Digitalisierung hat was mit Services und Hardware und Homeoffice zu tun, aber eigentlich hat es ja auch ein bisschen was mit dem digitalen Staat zu tun, auch der digitale soziale Staat auch irgendwann, sodass ich auch glaube, dass so Blackout ein trotzdem richtiger Begriff ist, auch wenn wir ihn so noch alle noch nicht immens erlebt haben, aber immer kritische Situationen auch im Blackout vor der Tür steht und wir können versuchen, diesen entsprechend etwas abzuwenden und wenn wir das schaffen für die künftigen Projekte, dann glaube ich, wäre auch schon viel geholfen, dass die Leute auch sehen, der Staat, der kann und der ist auch willig, wie du sagst. Es gibt ja genügend Personen, die ja auch wollen, die auch etwas machen wollen. Also ich wollte nochmal dieses Blackout-Thema, weil es so kritisch ist, aber auch nochmal in den Kontext schieben, warum wir das auch hier total spannend finden.
Ich finde ja auch, deine Beispiele sind ja eigentlich, haben ja schon was, auch etwas, was Hoffnung schafft, ne? Und was sagen wir, wenn wir in Deutschland in eine Drucksituation geraten, in eine Krisensituation geraten, dann schaffen wir das zusammen. Ne? Das war jetzt bei der Frage der Energieversorgung ja jetzt auch, ne? Wo wir gesagt haben, okay, wir müssen schauen, wo sind denn unsere Gasspeicherstände und wie können wir da entsprechend agieren. Also das heißt, immer da, wo wir natürlich unter Druck geraten, sind dann auch am Ende digitale Anwendungen schon auch sehr schnell möglich. Und auch sehr hilfreich. Ne? Das ist, also finde ich auch wichtig und kann man auch eigentlich so als Lernprozess wählen. Deswegen haben wir ja auch gesagt, also wovor ich auch am größten Sorgen habe, ist ja das eher so einen schleichenden Blackout geraten. Ne? Dass wir halt merken, dass wir auf der einen Seite durch zu wenig Digitalisierung in solchen Situationen rutschen, weil nämlich am Ende nehmen wir nochmal das Wohngeld, ja. Natürlich gab es die politische Diskussion darüber, dass wir in der Situation auch von steigenden Nebenkosten und Energiepreisen, wir schauen müssen, wie können wir denn diejenigen Menschen unterstützen, die unter Druck geraten. Wenn wir jetzt, sage ich mal, eine digitale Wohngeldbeantragung gehabt hätten, dann wäre das am Ende eine Skalierungsfrage gewesen. Und man hätte an 2, 3 Knöpfen, ich übertreibe, ne, drehen müssen und hätte die Anwendung anpassen können. So haben wir quasi in einem Prozess, dass da das Wohngeld irgendwann digital beantragt werden kann, noch eine enorme politische Veränderung eingebaut, was wieder zu Verzögerungen und am Ende auch zu Belastungen dann geführt hat. Ich würde gerne dahin kommen zu sagen, das, was du gesagt hast, diese Drucksituation, ne, und diese Krisensituation, da haben wir Tools dafür, um eben schnell dann auch reagieren zu können, müssen das nicht neu erfinden. Ich glaube, da Corona viel jetzt auch ausgelöst, positiv ausgelöst, wenigstens was. Ja, manchmal kommen ja dann doch noch positive Effekte von solchen Krisen, aber da haben wir jetzt ein Level und haben gezeigt, okay, gerade was die digitale Transformation angeht, da können wir, wenn wir müssen. Ich würde aber gerne dahin kommen, dass wir können, weil wir wollen. Ja, und das ist so der Punkt. Da müssen wir schauen, dass wir nicht in so schleichende Prozesse eingeraten und sagen, da ist dann jetzt auf einmal gar nichts mehr und deswegen funktioniert es mehr. Und auf der anderen Seite ist aber das Bild des Blackouts, glaube ich, auch deswegen nochmal so einprägsam, weil es ja auch sein kann, dass wir in solche Situationen geraten, weil es viel digital ist, ne? Und weil alles digital ist und weil wir es nicht sicher haben. Auch das ist etwas, was wir jetzt gerade lernen durch die neue Bedrohungslage, die Zeitenwende, die jetzt quasi ausgerufen ist, nämlich die Frage, was passiert eigentlich im Cyberraum? Und wenn wir uns alle digital aufstellen, was passiert denn mit unseren Daten? Und wer hat unsere Daten? Und wer versucht, sie zu erwischen? Ne? Da ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, wo wir sagen, oder wo ich sagen würde, lass uns schauen, dass wir nicht in so eine Situation kommen, dass wir auf einmal in so eine Drucksituation reinkommen, sondern jetzt schauen, dass wir uns da gut und, wie heißt es so schön neudeutsch, resilient dann aufstellen. Ne?
Ja, das ist wohl richtig, resilient und auch souverän aufstellen, ja, also souverän, unabhängig und trotzdem technisch gut aufgestellt sehen. Und trotzdem würde ich auch nochmal sagen, dass wir Corona hatten. Das hat diesen Boost gegeben. In gewisser Weise macht es mir dann wiederum Sorgen, dass es aber zurückgefahren wird, also dass Initiativen zurückgefahren werden und nicht weiterverfolgt werden. Also da ist auch jetzt die Corona-Warn-App auch so ein schönes Beispiel für. Lassen Sie doch bitte die App auf Ihrem Handy drauf. Vielleicht könnte irgendwann mal eventuell bei irgendeinem Fall, der möglicherweise eintreten würde, diese App nochmal hilfreich sein, damit Sie diese aktivieren können. Das ist mir ehrlich gesagt auch zu wenig. Also es ist eine wahnsinnig intensive App gewesen mit ihren Stärken und Schwächen. Die man meines Erachtens auch hätte weiterentwickeln können, um auch den Menschen zu zeigen, hey, wir haben was aus dieser Krise entwickelt. Und jetzt entwickeln wir es weiter, für was auch immer. Es könnte ja auch sein, dass sich was Neues ergibt. Aber ich finde es wahnsinnig schade zu sagen, ja gut, die hatten wir mal, jetzt brauchen wir sie nicht. Jetzt ist auch das letzte Infektionsschutzgesetz ausgelaufen. Jetzt könnt ihr sie im Zweifel eben halt deaktivieren oder lasst sie doch bitte drauf. Ne? Und da müsste dann auch noch mal etwas kommen, wo ich sage, ach komm, lass uns nicht zurücklehnen in das gute Alte. Ja, da ist doch ein New Normal sozusagen, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen müssen. Und es gibt ja auch mittlerweile so viele Erkenntnisse darüber, dass man eigentlich noch viel entwickeln könnte, viel mehr machen könnte. Auch das Thema Datenspende. Ja, also sind Leute bereit, jetzt auch aufgrund von Corona, weil man gesehen hat, Daten sind wertvoll, um Erkenntnisse zu schließen, sind die bereit, ihre Daten zu spenden? Wenn ja, wie? Da gehen wir ja auch im Buch ganz kurz darauf ein, wie man mit der Zivilgesellschaft agieren könnte, dass wir da viel mehr diese Interaktion brauchen, weil ich glaube schon, dass auch Digitalisierung davon lebt, dass wir das alles, dass wir das vorantreiben, aber dass wir auch eine Akzeptanz hinbekommen von den Menschen, dass die Menschen sagen, ja, ich finde das gut, ich benutze das auch. Und dass wir nicht wieder in eine Situation geraten, wo Skepsis vorherrscht und dann wieder so eine Ad-hoc-Geschichte reinkommen muss. Also das wäre so auch mein Wunsch für die kommenden Jahre, wo wir auch versuchen, in den Gesprächen immer wieder die Menschen dazu zu motivieren. Aber zu sagen, nicht wieder ad hoc, sondern etwas vorbereitet auch in Krisen zu gehen, um auch besser agieren zu können. Und auch am Ende vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern auch meines Erachtens sicherlich bessere politische Entscheidungen zu treffen, ja, was auch immer besser bedeutet, ob sie schneller sind oder durchdachter oder klüger, aber ich glaube, da muss man nicht in Zukunft im Nebel stochern, wenn nochmal eine Krise kommt, sondern man könnte schon sehr, sehr viel machen. Und da habe ich ein bisschen Bedenken, dass dieser Zug gerade an uns vorbeifährt. Den müssten wir eigentlich ein bisschen aufhalten, aber vielleicht schaffen wir es ja mit dem Buch.
Aber vielleicht kann man da noch einen Punkt, ich habe da eben lang drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass wir schon in Bereichen auch sagen müssen, da passiert das. Ne? Also klar, Corona-Warn-App und die Frage, wie können wir das in Zukunft weiter nutzen, ist, glaube ich, echt ein spannender Punkt, auch vor dem Hintergrund dieser Open-Data-Diskussion und schauen, was können wir denn da vielleicht am Ende auch an Datenflüsse nutzen. Aber guck mal, in der Schule ist ja so, dass wir wenigstens, was die Bildungsplattform angeht, doch auch, glaube ich, eine Ergänzung haben zu bisherigen Unterricht. Und schon sehen, da ist jetzt ein weiterer Kommunikationsweg. Also ich finde, es tut sich was. Und wir müssen gucken, dass wir das quasi gut unterfüttern. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel unseres Buches, dass wir auch nicht nur immer sagen, wo es nicht so gut ist, sondern auch sagen, wo sind denn Entwicklungen, die jetzt schon in die richtige Richtung gehen, um die entsprechend zu verstärken. Und deswegen will ich vielleicht kurz zum Schluss auch einfach spoilern. Natürlich haben wir auch einen positiven Ausblick und ein konkretes Handlungsprogramm mit guten Vorschlägen, wie wir mit der Digitalisierung konkret umgehen und jetzt schon umgehen und natürlich aber auch, wie wir auch da entsprechend Reaktionen erzeugen können bei Leuten, die sich bisher mit dem Thema Digitalisierung noch nicht so beschäftigt haben und da auch dann entsprechend den notwendigen Mut, über den wir heute hier diskutiert haben, dann auch umsetzen.
Ja, das ist schon richtig, da hast du recht. Also das ist ja auch das Schöne mit einem Titel, der vielleicht sagen könnte, es ist eine Weltuntergangsstimmung, haben wir aber trotzdem versucht, aus unserer Erfahrung heraus in der Tat, wie du sagst, zu sagen, wir können noch die richtigen Weichen stellen. wir müssen sie stellen. Und wenn wir das wollen, dann gibt es auch ganz, ganz viele Ideen, auf die wir zurückgreifen und die wir nur weiterentwickeln müssten. Da hast du recht, ja. Von daher bleiben wir mit dem positiven Ausblick sehr, sehr optimistisch.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Das war ein Gespräch mit Valentina Kerst und Fedoro Hose über die Notwendigkeit einer besseren Digitalpolitik in Deutschland. Das Buch Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern, könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Abonniert gerne unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis bald, euer Dietz Verlag.